Herzlich willkommen beim Podcast des Österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Unser heutiges Thema sind Hauterkrankungen bei kleinen Heimtieren und dazu darf ich ganz herzlich Frau Dr. Katharina Reitl begrüßen. Sie ist Fachtierärztin für Kleintiere sowie für Wild- und Zootiere und in der Tierarztpraxis in Schönbrunn tätig, wo sie ein vielfältiges Spektrum an Patienten gewöhnt ist. Das heißt, sie ist heute unsere perfekte Ansprechperson für diese Fragestellung, weil es geht ja bei den kleinen Heimtieren nicht nur um Kaninchen und Meerschweinchen, sondern auch um Hamster, Chinchilla, Degus und alles, was man sich vorstellen kann. Ratten und Rennmäuse, die man jetzt nicht als Kleintierärztin, so wenn ich aus eigener Erfahrung spreche, täglich auf dem Tisch hat. Und wenn wir jetzt darauf eingehen, dass viele dieser Tiere ja von Kindern gehalten werden. Wenn ich da jetzt an die Dermatophytosen denke, also Pilzerkrankungen, die ja auch zoonotisches Potenzial haben, die sind ja bei Kaninchen und Meerschweinchen durchaus häufig. Wie würden Sie da von der Diagnostik hervorgehen?
Ich muss das ehrlich gesagt schon von Fall zu Fall entscheiden. Ich finde, dass Beratung da ein wichtiger Punkt ist. Also ich erzähle dann schon mal über das Wort Zoonose. Viele Menschen können damit überhaupt nichts anfangen, ja. Und dann ergibt sich schon im Gespräch, also jetzt die Zoonose, wie relevant die für die Besitzer ist. Ja. Wenn das immungeschwächte natürlich Personen sind, dann finde ich schon, dass man hier eine Diagnostik brauchen, auf jeden Fall. Und dann gibt es ja heutzutage durch die PCR-Untersuchungen schon schnelle Lösungen, um einen Pilz nachzuweisen. Das muss man jetzt schon sagen, wir müssen nicht mehr 3 Wochen warten. Mir ist immer ganz wichtig, was ist die Differentialdiagnose zu diesen Pilzen, ist halt einfach ein parasitäres Problem. Da schaue ich, um ehrlich zu sein, schon sehr genau hin. Ich habe eine Spaltlampe und das ist mein Tool für die Hautdiagnostik beim kleinen Heimtier, weil man da einfach wirklich mit 10er oder 16er Vergrößerung, je nachdem, wie schnell diese Tiere dann herumzucken, dass man wirklich diese Haut sich genau anschaut und dann hat man schon einen guten Hinweis, in welche Richtung es geht. Und ich bin davon schon lange abgegangen. Ich hoffe, dass auch immer mehr Kollegen es auch so handhaben und Kolleginnen natürlich, dass wir einfach keinen Rundumschlag machen. Also wenn ich glaube, es ist eher parasitär bedingt, das Tier stirbt ja nicht in der Sekunde. Es wird dann natürlich nicht einfach ein Stronghold aufgetropft und eine Pilzsalbe oder noch schlimmer Oralpilzmittel verschrieben, sondern es wird einfach mal nur die antiparasitäre Behandlung durchgeführt. Ja? Und dann habe ich eigentlich auch eine Diagnostik, ne? Wenn einem die Parasiten entgegenspringen, dann braucht er vielleicht wirklich nicht zum Spezialisten gehen, sondern dann braucht er zum normalen Kleintierpraktiker in der nächsten Ortschaft gehen, der sich das mal anschaut. Manchmal macht es dann Sinn, dass man schon herausfindet, natürlich welcher Parasit, weil man dann auch entscheidet, wie man hier die Umgebung behandelt oder eben, ob das überhaupt notwendig ist. Und was schon immer wieder vorkommt, ist, dass es gar kein Parasit ist, sondern dass es eine Umgebungsmilbe ist im Endeffekt, weil es dieses Terrarium, viele dieser Nager werden ja in Nagarien gehalten, wie es so schön heißt, also terrarienähnlichen Dingern mit viel Einstreu, was ja super ist. Aber wenn es dort feucht ist, dann springen halt dort vielleicht die Milben herum. Natürlich ist es dann sinnlos, ein Tier zu behandeln, wenn das eigentlich nur einen sauberen Käfig bräuchte. Es gibt Tiere, die schon auch einen Pilz und Parasiten haben. Es ist nicht nur immer eine Krankheit, aber entweder das Tier hat dann ein doch fittes Immunsystem und kann den Pilz selber abwehren, weil wir haben Gott sei Dank in Österreich keine Mykose, jetzt beim kleinen Heimtier vor allem, die entstehen bei einem gesunden, immunkompetenten Tier. Also das ist immer irgendwo eine Immunsuppression da, wenn ein Pilz ausbricht.
Heißt das, dass wir sobald eine Dermatophytose diagnostiziert wird, auch immer hinterfragen sollten, wie sieht es mit dem Immunsystem von diesem Tier aus, warum ist die ausgebrochen?
Also eigentlich ein klares Ja. Oft ist es so wie bei uns Menschen, das kann ja auch ein minimaler Infekt oder ein Stress in der Gruppe oder irgendwas sein. Also es muss ja nicht jetzt gleich eine andere Krankheit sein. Aber ich mache halt dann immer so wie ein kleiner Reminder in die Kartei, dass man da einfach ein bisschen dranbleiben muss. Und ja, beim Meerschwein ist natürlich oft schon die Jahreszeit. Das Vitamin C ist einfach ein Thema. Ja, da kann das der alleinige Grund sein. Und dann natürlich muss ich jetzt nicht das ganze Tier auf den Kopf stellen und irgendeine Krankheit suchen. Ich muss vielleicht die Leute beraten. Ja, ich muss eine Ernährungsberatung anschließen. Es ist eben nicht nur eine Mykose und dann ist gut.
Wenn wir jetzt sagen, wir haben schon ein bisschen die Parasiten angesprochen und auch die Mykosen, bleiben uns ja noch dann so ein paar von den üblichen Verdächtigen über. Gehen wir mal auf das schöne Thema Bakterien ein, das uns ja im letzten Jahr auch alle sehr beschäftigt aufgrund der neuen Verordnungen. Wie oft kommt es denn vor, dass man jetzt eine Bakteriologie tatsächlich braucht bei einer Hautveränderung?
Prinzipiell sind wir leider verpflichtet, bei manchen Antibiotikern eine bakteriologische Kultur anzulegen und ein Antibiogramm laufen zu lassen.
Da muss ich nämlich hinzufügen,
Ja.
dass ja eines der früher sehr häufig eingesetzten Antibiotika im Bereich der kleinen Heimtiere, das Enrofloxacin, uns jetzt eigentlich nicht mehr ohne Bakteriologie und Antibiogramm zur Verfügung steht. Außer ich kann es wirklich gut begründen, was natürlich da jetzt schon große Veränderungen mit sich bringt.
Genau, das ist genau das Thema. Fakt ist, dass leider auch die Cephalosporine, natürlich nicht oral, ich verwende sie auch bei Nagern nicht oral, um ehrlich zu sein, ja auch wegfallen. Also es ist ja nicht so, das typische klassische Hautantibiotika fallen ein bisschen weg. Also das hat schon seine Berechtigung. Wir Österreicher können starten, ohne eine Kultur zu nehmen. Wenn wir diesen Passus der absoluten Dringlichkeit, weil Gefahr für Leib und Leben dieses Tieres bestehen, und das ist bei einer massiven Hautentzündung, bei einem eitrigen Bumblefoot unter Umständen ja definitiv gegeben. Nicht immer, muss man jetzt auch ehrlich sagen. Es ist nicht so, dass wir dieses Antibiotikum nicht mehr einsetzen können. Ich finde es aber definitiv legitim, auch wirklich die Leute zu informieren. Und das mache ich. Ich sage, dass es eben seit einem Jahr dieses Gesetz gibt und dass es auch einen Benefit hat, weil wir natürlich dann nicht ins Blaue hinein therapieren und es schon Resistenzen auf Enrofloxacin gibt. Wir ersparen uns sozusagen die wochenlange Behandlung, umstellen aufs nächste, auf die nächste Stufe und wieder sozusagen nicht wissen, weil es kann ja im Endeffekt auch eine Resistenz gegen alle Fluoroquinolone vorliegen. Und dann, wenn ich mal alle durchgetestet habe, sind ja Wochen vergangen, wo das Tier zweimal am Tag ein Antibiotikum kriegt, die Darmflora komplett zerstört wird. Und dann sind sehr viele Leute, und das muss man auch wirklich sagen, es lohnt sich, die Leute aufzuklären, auch den Benefit zu sagen, weil sie das Beste fürs Tier wollen. Und dann ist es doch super, dann haben wir doch schon eine große Gruppe, die das ja auch machen lassen. Und wir haben natürlich welche, wo wir es auch noch erklären können, weil es zum Beispiel eine Pneumonie ist. Ich habe eine geringe Auszahl an Antibiotika überhaupt. Und das rechtfertigt es für mich immer auch wirklich bei diesen kleinen Heimtieren an BUs zu denken, ja, weil wir natürlich irgendwann hier den richtigen Keim finden müssen.
Ich denke, dass auch viele Menschen mittlerweile da schon zugänglicher sind, weil sie es selbst mitbekommen haben bei Mandelentzündungen etc., dass einfach manche Antibiotika nicht mehr gut wirken und dass da schon viel Bewusstseinsbildung stattgefunden hat, weil wir uns ja alle wünschen, dass diese Antibiotika weiterhin wirken. Weil wir jetzt da gerade schon bei den Medikamenten und der Medikamenteneingabe sind, ist ja auch immer wieder ein Punkt bei den kleinen Heimtieren, dass man mit den Medikamenten sowohl mit der Verabreichung als mit der Dosierung vor ganz spezifischen Problemstellungen steht. Das heißt, es gibt nicht so viele Medikamente, die wir einsetzen können, wie wenn es passiert. Und dann ist die Verabreichungsform auch kritisch, weil es für diese Tierarten keine passenden zugelassenen Medikamente gibt. Das heißt, man muss umwidmen. Man muss die Medikamente anmischen und sehr genau dosieren. Wie kann man sich denn da gut durchlavieren, auch von der Eingabe von den Besitzern her? Da muss man sicher viel Erklärungsarbeit leisten auch.
Es fängt mal damit an, dass ich in meinem Praxisraum drei verschiedene Größen an Wagen habe, weil es wirklich essentiell ist, dass das Gewicht stimmt. Und es macht einen Unterschied, ob die Waage 100 Gramm genau ist oder nicht, weil 100 Gramm sind echt 100 Gramm. Ja. Dann natürlich muss man das Medikament wählen. Mir ist es genau aus dem Grund auch wichtig bei meinen Neukunden oder bei Kunden, die natürlich vom Heimtier jetzt kommen, dass wir uns die Zeit nehmen, also die Kunden und ich, dass wir das genau durchbesprechen. Und ich schreibe das auch dann in die Überweisung immer relativ genau hinein, dass einfach klar ist, wie viel Milliliter und wie oft am Tag, weil es einfach da schon auch immer wieder zu neuen Erkenntnissen kommt, wie oft wir was eingeben müssen. Aber das sind eben Sachen, die ich mir überlegen muss. Und das natürlich in der Zeit, wo der Kunde da ist und nicht dann eine Woche später. Dann muss ich das berechnen, dann muss ich das abfüllen, weil ich natürlich auch andere Konzentrationen anmische. Vor allem das Mavozil-FD zum Spritzen ist ja perfekt, um es in diversen Konzentrationen anzumischen. Das heißt ja nicht nur, weil da 1% draufsteht, dass ich es als 1% anmischen muss. Das kann man natürlich noch höher konzentrieren. Irgendwann löst sich es nicht mehr, aber es löst sich relativ lange noch sehr gut und kann natürlich somit auch größere Tiere mit einem kleinen Volumen behandeln. Und diese ganze geistige doch Leistung, um ehrlich zu sein, und dieses Besitzer aufklären, muss sich irgendwo im Preis niederschlagen. Also das ist für mich essentiell, dass wir auch als Tierärzte mal darüber sprechen, dass das nicht sozusagen mein Hobby ist, den Leuten das zu erklären, sondern dass das gerade in diesem Exotenteil einen wichtigen Punkt unserer Leistung darstellt.
Jetzt kommen wir noch zu einem Teil, der auch doch recht häufig vorkommt in meiner Erfahrung. Und das sind die Umfangsvermehrungen der Haut. Also wenn wir bei den Hauterkrankungen sind, dass wir dann Umfangsvermehrungen ja doch relativ häufig auch sehen, wo ja eigentlich für die Abklärung oft eine Biopsie oder zumindest feine Aspirationsbiopsie notwendig ist. Wie kann man denn das gut kommunizieren und wie kann man da am besten vorgehen?
Auch hier denke ich, sollte es langsam so sein, dass wir diese kleinen Heimtiere wie Hund und Katze betrachten. Also, wie gesagt, mir ist klar, dass das immer noch ein bisschen ein Gap ist. Aber die Empfehlungen spreche ich genauso aus, wie wenn das jetzt ein Hund oder eine Katze wäre. Wenn es klein ist, gehört vielleicht auch mal wirklich nur beobachtet, weil ein Atherom beim Meerschwein, das ist halt einfach die häufigste Wahrscheinlichkeit einer Umfangsvermehrung und das gibt schon auch klinisch Hinweise, dass es das ist. Da muss ich nicht jedes kleine Dipperl anstechen, die ist, vor allem sind ja eh immer so ein bisschen quietschis, ne? Also da kann man schon mal schauen, aber dass man sie aufmerksam macht, dass wenn das zum Wachsen anfängt, dass man es dann zügig punktiert. Ich muss ehrlich sagen, ich schneide das dann einfach weg und schicke das als Vollhisto ein, beziehungsweise schneide es nach der chirurgischen Entfernung einfach auf. Und wenn das ein Atherom ist, dann ist es ein Atherom, dann schicke ich es nicht ein natürlich. Aber wenn das was anderes ist, dann schicke ich es ein. Und dass man da zügig voranschreitet und dann kann man das auch, glaube ich, wirklich als normaler Praktiker eine Hautbiopsie bei Hund und Katze auch nehmen kann. Dann ist das halt ein Meerschwein, was drunter liegt. Aber das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche. Ich nähe halt mit sehr feinen Fäden. Ich versuche alles, was irgendwie geht, intrakutan zu nähen, weil die es einfach nicht aufbeißen. Vor allem Ratten sind so Kandidaten für, ich beiße alles raus. Und dass einem bewusst ist, aber wie bei Hund und Katze auch, also dass eine unter einer Hautbiopsie doch irgendwo auch Schmerz steht, sage ich jetzt einmal. Und ich spritze alle mit Lidocain ein, dass man natürlich bei einer gewissen Größe Tier schon berechnen muss, wie viel man da nimmt, weil das dann einfach schneller mal zu viel ist. Also das muss man schon bedenken.
Wenn es jetzt gar nicht um eine Umfangsvermehrung geht, sondern um eine wirklich hartnäckige Hautveränderung, bei der man jetzt wirklich die Ursache erkunden möchte, also auch da wird eine Sedierung für eine Biopsie bei den kleinen Heimtieren immer die beste Lösung sein.
Ja, das ist richtig, weil die einfach sehr wuselig sind, weil man einfach doch mit Abwehrbewegungen rechnen muss. Sie sind Fluchttiere im Großen und Ganzen, mehr oder weniger verängstigt. Und da lohnt sich schon, dass man die ein bisschen sediert, um eine valide Probe zu nehmen.
Und mit Isofluran und Lokalanästhesie ist eine ausreichende Sedierung gewährleistet, die aber auch wiederum nicht gefährlich ist im Sinne, weil doch bei den kleinen Heimtieren man mit der Narkose sehr viel beachten muss und sehr viel Vorsichtsmaßnahmen ergreifen muss, damit das gut funktioniert bei, sagen wir mal, längeren Narkosen oder tiefergehenden Eingriffen.
Ja, also in meinen Augen ja, wird immer ein bisschen diskutiert, weil die Einleitungsphase bei einer Gasnarkose ja schon kontrovers diskutiert wird. Wer das schon gemacht hat, der weiß, dass alle Tiere das mitkriegen, dass sie jetzt was einatmen, was ihnen komisch vorkommt. Ja, das ist definitiv nicht Wohlfühlklima, eine Isofluran-Narkose. Es gibt auch wirklich viele Tierarten, die zu speicheln anfangen, wo man merkt, dass denen übel wird. Ja, also das ist auch nicht jetzt das Beste, was wir haben. Ich verwende bei Kaninchen deswegen wirklich sehr, sehr gerne Propofol für sowas, weil das erspart ihnen diese Einleitung von Kaninchen, die dann wirklich ja auch aggressiver flüchten wollen, also sich dabei verletzen, mehr verletzen können als die anderen. Das heißt, das ist sicher noch nicht aller Tage Abend. Aber das ist trotzdem für mich momentan die beste Variante, um die Narkose an sich tierschonend zu gestalten. Sind einfach schnell wieder munter. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir eben damit keine Schmerzstillung haben.
Was sind denn so die schrägeren Hauterkrankungen, die wir vielleicht nicht so häufig sehen? Was ist Ihnen denn da schon so untergekommen?
Das sind in der Tat natürlich dann doch leider die Tumore. Also schräge Hauterkrankung, weil nämlich deswegen schräg, gar nicht so, weil wir nicht an Tumore denken, sondern weil es eben auch schon passiert ist, nicht mehr so dazu neige, so lange zuzuwarten. Aber sehr viel, was nach einer Entzündung ausschaut, ist unterliegend halt ein Tumor. Und nur weil das Tier klein ist, also Gleitbeutel ist mir einfach in Erinnerung mit einer chronischen Entzündung in der oberen Halsgegend. Das gleiche auch gerade wenn es Ohr betrifft, bei Ratten, wo doch ein Tumor unterliegend war und es die Erklärung natürlich dann gab, warum die Verases der Antibiotika vorher eingesetzten nicht zum Erfolg geführt haben. Und das ist schon einer der Gründe, warum ich ein bisschen plädiere dafür, wirklich eine Entzündung muss innerhalb von ein paar Tagen besser werden, sonst muss ich deine Probe nehmen. Allergische Krankheiten kommen bei diesen Tieren ehrlich gesagt nicht wirklich vor. Also zumindest gibt es da noch keine stichhaltigen Beweise dafür. Also da geht es weniger um die Unterscheidung, ob da eine Allergie dahinter liegt, aber da geht es in Fakt wirklich darum, ob ein Tumor drunter liegt. Weil wenn das ein Blattepithelkarzinom ist und ein kleines Tier, dann gibt es da einfach keine Therapie und dann ist es unsere Pflicht, dieses Tier zu euthanasieren. Und nicht, ich weiß nicht, wie oft am Tag einzuschmieren, zu behandeln, vor allem, weil ja manche auch wirklich einen anderen Tagesrhythmus haben und wir die permanent aus ihrer Wohlfühlzone rausholen. Das ist wirklich auch ein Thema, ja.
Es bringt dann insofern den Benefit, die Diagnostik, dass das Tier einfach eine komplett andere Prognose hat und wir auch dann ganz anders an den Fall herangehen können, ne?
Und dass die Besitzer mit einer definitiven Diagnose sich auch was vorbereiten können, ehrlich gesagt, weil das heißt ja nicht, dass ich ein Tier, nur weil ich ein Biopsieergebnis zurückbekomme, in der Sekunde einschläfern muss. Aber ich muss es eben nicht durchgehend mit irgendwas behandeln. Ich kann mich auf die Schmerz- und Wohlfühlphase sozusagen palliativ, wie es so schön heißt, auch bei diesen Tieren beschränken. Und das ist erstaunlich, wie lange das dann geht, wenn die Tiere wieder in ihrer Wohlfühlphase sind. Also Wohlfühl ist jetzt auch irgendwie so blöd, weil natürlich haben sie eine schwere Krankheit. Wenn ich nicht dauernd für Stress sorge, wenn ich sie nicht dauernd mit irgendwas behandle, sondern Medikamente gebe, die vor allem einen 24- oder 48-Stunden-Rhythmus dann haben, oder übers Futter verabreicht werden können, weil es gut schmeckt, dann fühlen sich die besser und dann haben die eine oft ja kurze, aber doch sehr gute Restlebenszeit.
Jetzt können wir vielleicht zusammenfassen, weil wir doch sehr viele Themenbereiche angesprochen haben, dass eigentlich Diagnostik auch bei den kleinen Heimtieren doch einen großen Mehrwert bringt.
Ja, es lohnt sich wirklich, Diagnostik zu betreiben. Es lohnt sich, zumindest die Leute aufzuklären. Es gibt ja viele, die das auch schon wirklich wollen und nicht überredet werden müssen, wo wir immer das Gefühl haben, wir müssen die überreden. Und es gibt natürlich einen Benefit, weil wir haben jetzt nur über die Haut gesprochen, aber auch Nierenerkrankungen, Lebererkrankungen. Wir machen natürlich schneller mal ein Röntgen, warum auch immer das sozusagen immer auf unserer Liste bei den kleinen Heimtieren schneller mal gemacht wird. Aber eigentlich ist schneller mal genauso ein Blut gemacht, ja. Und das macht einfach einen Unterschied in der Prognose. Es macht einen Unterschied, wie oft die auch zu einer Kontrolle, zum Kontrolltermin kommen müssen und wie sich die betreut fühlen, die Leute. Und ja, ich habe wirklich einige Kunden, die wirklich nicht zu mir kommen, weil sie geschickt werden. Das finde ich einfach traurig, weil es oft wirklich nicht nötig wäre, sondern weil diese Kunden sehr gut betreut werden könnten, auch von einem jetzt nicht extrem spezialisierten Haustierarzt. Aber der Weg ist halt oft näher. Manche fahren wirklich 1 bis 2 Stunden zu mir, was schon fürs Tier auch anstrengend ist, nicht? Und ich habe Gott sei Dank viele schon Haustierärzte, die mich einfach schon länger kennen, wo die Hauptbehandlung beim Haustierarzt liegt und die dann echt nur für die Spezialsachen kommen. Und das wäre so meine Idealvorstellung. Und nicht, weil ich nicht Geld verdienen mag, sondern weil es fürs Tier besser ist, weil der Anfahrtsweg einfach wegfällt, weil der Stress wegfällt und weil die Besitzer einfach ja ihren Haustierarzt oft wirklich auch gern haben, also dorthin gehen möchten, nicht zu mir herpilgern.
Also dann vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.